Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerds am Apparat. Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen hier in der 28. Folge. Und wieder mit von der Partie ist der liebe Pascal.
Ich bin es. Jaha.
Wuhu! Okay, wir sind schon ein bisschen bekloppt manchmal, oder? Also gerade ich bin ein bisschen bekloppt.
Das und dann kommt halt noch die ganze Hitze dazu.
Wie ist es etwa warm? Ja,
wir verkleben mit unseren Stühlen und ist alles nicht so geil.
Nee. Also, ich habe noch keine Klimaautomatik oder sonst irgendwas in meinem Räumchen und bin schon bei 25 Grad. Also ich, es ist warm. aber weil es so warm ist, gehen wir auch direkt rein in voll heiße News.
Nerds am Apparat. News.
Das war doch jetzt mal eine krasse Überleitung.
Hot News.
Hot News. Ja. Kein Hot Tub Stream auf Twitch, sondern es ist ein Hot News Podcast. Mein Gott, das ist ja wild. Jesus, Alter, ist so doof. Egal, da unser Podcast immer ein One-Taker ist, nehmen wir das auch genauso jetzt mit in den Podcast. Ihr müsst da jetzt leider durch. Es tut mir leid für eure Ohren, aber das ist nun mal so. Es gibt eine Schwachstelle, die seit Januar diesen Jahres bekannt ist, in GitLab. Da ist es möglich, dass die Angreifer beliebige Nutzerpasswörter über eine eigene E-Mail-Adresse zurücksetzen. Und davon sind relativ viele GitLab-Instanzen betroffen. Und die US-Sicherheitsbehörde CISA hat auch inzwischen eine Warnmeldung herausgegeben. Und es gibt auch einen passenden CVE dazu. Und dieser CVE hat von der CNA, ist das glaube ich, das, also GitLab Inc. hat einen kritischen, also einen 10er Score gegeben und die NIST hat einen 7,5er Score für diese Schwachstelle gegeben. Das Problem dabei ist eigentlich viel mehr, dass man halt ohne jegliche Nutzerinteraktionen fremde Accounts einfach übernehmen kann. Und das ist eher nicht so cool. Und es gibt natürlich auch Patches dafür und man weiß auch schon, welche GitLab-Versionen davon betroffen sind. Das sind unter anderem die Versionen 16.1 und 17.7, also alles, was dazwischen liegt. Zwischen 16.1 und 17.7, das sind die, die betroffen sind. Man geht auch stark davon aus, dass die Angreifer eher darauf aus waren, auf Behörden zu gehen, aber da natürlich die GitLab-Version selber auch in kleinerem Umfeld genutzt werden, gilt dieses Risiko natürlich auch für die normalen Endanwender. Man hat ganz klar empfohlen, also klar, Passwörter sollte man wechseln, man sollte die GitLab-Instanzen updaten auf höhere Versionen. Und was immer wieder hilft, ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und immer wenn ich solche News lese, bin ich erschrocken darüber, wie häufig solche Schwachstellen eigentlich behoben werden können, beziehungsweise nicht ausgenutzt werden können, wenn die Nutzer von Portalen oder Programmen einfach Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen würden. Und es ist so einfach eigentlich. Es ist so einfach, bei ganz, ganz vielen Tools eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Warum tut ihr das nicht? Sagt doch mal. Warum nutzt ihr keine Also wenn ihr keine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, warum? Gebt mir mal den Input. Warum nutzt ihr keine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Ich meine, ich verstehe, wenn man jetzt keinen Fidus-Gig, also hier so ein YubiKey benutzt, den man dann immer ans Gerät anstecken muss und dann vielleicht mit NFC und keine Ahnung was. Und ne, das kostet auch arschviel Geld teilweise, ne? Die sind ja jetzt auch nicht billig, die YubiKeys. Ich glaube, da kostet einer 50 Euro. Dann sollte man meistens zwei haben. Empfohlen sind aber durchaus drei, dass man die nicht nutzt. Einverstanden, aber Zwei-Faktor-Authentifizierung? Ich weiß nicht, Pascal, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe, wo immer ich kann, habe ich Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Gibt es Situationen, wo du sagst, boah, nee, da habe ich auch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt.
Höchstens bei so richtig alten Accounts, wo es mal gar keine gab. Aber das sind dann aber auch Accounts, die mir dann nicht unbedingt so wichtig sind.
Ja gut, okay, das kann
also ich habe relativ früh schon überall eigene Passwörter benutzt. Von daher, selbst wenn die da gehackt werden sollten, das lässt sich dann auf meine anderen Accounts nicht runterbrechen. Und so, das seit halt Two-Factor-Authentifizierung halt auch weit verbreitet ist, habe ich auch so das, was ich relativ häufig nutze, alles umgestellt.
Also ist bei mir ähnlich. Ich bin ja auch mit Passwortmanager unterwegs und ich verstehe, dass das vielen Leuten auch ja auf den Zwirn geht, den Passwortmanager aufzumachen, einen neuen Eintrag zu machen, für den neuen Anbieter dann ein neues Passwort zu generieren, aber es ist leider, ich will auch nicht so von oben herab darüber reden, aber es nutzt das. Nutzt Zwei-Faktor-Authentifizierung und nutzt einen Passwortmanager. Das ist so hilfreich. Und das schützt eure Daten so. Also, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Also, wenn ihr hundertprozentige Sicherheit haben wollt, müsst ihr alle E-Mail oder alle Online-Dienste beenden, den LAN-Stecker aus dem Rechner rausziehen und den Rechner eigentlich nie wieder anmachen. Das wäre sicher. Aber, um zumindest ein bisschen sicherer zu sein, kann ich hier nur eine Empfehlung aussprechen für Zwei-Faktor-Authentifizierung und die auch dann aktiv nutzen. Also wann immer ihr die Möglichkeit habt, Zwei-Faktor-Authentifizierung irgendwo reinzuhängen, macht das. Es lohnt sich. Auch wenn es nervig ist, jedes Mal das Handy rausholen zu müssen und dann diesen komischen Code zu verwenden. Aber da hatten wir ja auch eine ganze Folge zu. Hört euch da gerne unsere dritte Folge an. Das war die dritte Folge, ja, wo wir über Zwei-Faktor-Authentifizierung gesprochen haben. Welche Zwei-Faktor-Authentifizierungsmethoden gut sind, welche nicht. Da haben wir eine ganze Podcast-Folge dem Ganzen gewidmet. Und dann kommen wir wieder zu unserem Kerngebiet. Ne, ich habe ja gesagt, also irgendwie eine Schwachstelle pro Folge muss irgendwie sein. Es tut sich was auf dem KI-Markt. Und wir hatten in einer unserer vergangenen Folgen, ich weiß gerade nicht mehr, welche es war, hatten wir darüber gesprochen, dass ChatGPT bzw. OpenAI offiziell Axel Springer lizenziert hat. Also dass die sich mit Verlinkungen in Beiträgen von OpenAI im Endeffekt dann auch die Direktverlinkungen zu Axel Springer stattfinden. Und jetzt ist es soweit, dass nicht nur Axel Springer da drin ist, sondern auch die Financial Times. Das bedeutet im Endeffekt, dass ChatGPT bzw. OpenAI nun nicht nur aus der Financial Times zitiert, sondern auch verlinkt Und das hat sich OpenAI wohl durchaus die eine oder andere Stange Geld gekostet. Aber Financial Times Artikel gehören jetzt zum offiziell lizenziert oder zu offiziell lizenzierten Trainingsdaten von OpenAI. Und das ist ja auch ein Schritt, den wir ja prinzipiell auch sehr begrüßen, dass Inhalte lizenziert werden und die Autoren dieser Inhalte dann auch dementsprechend dafür bezahlt werden. Und die Frage ist nur irgendwann, wie teuer wird der ganze Spaß und kann man sich das überhaupt noch leisten und können sich das auch kleine, ich sag mal, kleine künstliche Intelligenzen, kleine Large Language Modules überhaupt leisten, das so offiziell zu machen wie OpenAI? Oder gibt es hier irgendwann eine Monopolstellung, weil zum Beispiel OpenAI nicht nur, also ich sag mal, OpenAI hat die ganze Welt lizenziert und da kommt halt keiner mehr dran. So. Das ist natürlich utopisch.
Ach so.
Darüber reden.
Viel schlimmer fände ich, was heißt viel schlimmer? eine andere Sorge wäre halt, wenn halt nicht jeder ein Abkommen mit OpenAI trifft. Und die Berichterstattung, die ChatGPT als Quelle nutzt, zu einseitig wird. Ne? Weil die Financial Times ist natürlich schon eher an liberale Kapitalisten gerichtet.
Ja.
Aber das ist ja nur eine Ansicht von vielen.
Ja, du meinst, es ist irgendwann halt einfach was, dass sie nur, ich sag mal ganz plakativ, nur liberalistische Zeitungen lizenzieren.
Ja, oder allgemein halt, ne, dass dann, ja. Wir haben das ja bei einem anderen Podcast ja auch schon als problematisch empfunden, als der Deal mit Axel Springer passiert ist, ne? Und ja. Axel Springer ist halt bekannt dafür, dass die sehr konservative Ansichten verteilen.
Das stimmt, ja.
Und Fehlinformationen, aber
ja.
Das lassen wir mal außen vor.
Ja, das wäre ein Thema für einen anderen Podcast
Weil da sind wir bei KIs sowieso schon bei, so allgemein bei Fehlinformationen, weil die sich irgendwas zusammenreimen. da hilft dann auch nicht, wenn man sich Zeitungsartikel der Financial Times durchliest und die zum Trainieren benutzt.
Ja, das stimmt.
Da braucht es mehr Forschung.
Ja,
und ich glaube, wir sind halt immer noch an so einem Punkt, wo die Wissenschaftler selber noch nicht genau wissen, wieso wieso die neuralen Netzwerke so ticken, wie sie ticken. Die sind sehr komplex, das ist halt so.
Ja.
Sehr viel Mathe da drin. Das ist schwer für eine einzelne Person vernünftig zu begreifen.
Ja. Da werden wir mit Sicherheit, dass ich glaube, fällt mir gerade ein, völlig, ich weiß, wir sind im Newsblock, es tut mir leid, aber ich glaube, wir sollten mal noch einen Kollegen hier zuziehen, der aktuell ja Artificial Intelligence studiert. Dann kann man vielleicht mal ein bisschen in den Background reingehen, was denn da überhaupt so Sache ist. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja gerne mal uns informieren, ob ihr an sowas Interesse hättet. Also so einen richtigen Nerd-Talk über künstliche Intelligenzen. Ja,
aber wenn er dann mal vertraut genug mit dem Thema ist.
Ja, ja, selbstverständlich.
Hat ja auch gerade frisch angefangen, ne?
Ja. aber ich habe mal einen Blick in das Material werfen dürfen. Also dieses Mathe-lastige, das ist schon wirklich sehr Mathe-lastig. Und nee, also du hast vollkommen recht. Also man muss da natürlich aufpassen, dass es nicht zu einseitig wird von der Berichterstattung. Auf der anderen Seite, also es birgt halt unheimlich viele, viele Probleme, wenn man natürlich dann Trainingsdaten bezahlt. Auf der anderen Seite, und da weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das der M365-Chat löst, beziehungsweise der Microsoft Copilot, der ja auch auf ChatGPT basiert. Die machen es ja so, dass sie ja im Endeffekt mit ihrer Copilot-Abfrage ist ja immer gleichzeitig auch eine Web-Abfrage, aus denen dann halt direkt zitiert wird, beziehungsweise genau. Auch die Verlinkungen da stattfinden.
Genau, Bing. Also Copilot für Bing, der sucht halt im Internet oder beziehungsweise versucht aus deiner Abfrage die richtigen Stichwörter für die Websuche herauszusuchen. Also das, was relevant für eine Suchanfrage ist. Macht dann die Suchabfrage, wird wahrscheinlich die ersten paar Webseiten sich durchlesen, in Anführungszeichen, also als Vorlage nutzen, da auf dieser Basis eine Zusammenfassung vielleicht herzustellen. Möglicherweise gehen die sogar noch hin und sagen, okay, die Anfrage ist so komplex, da müssen wir zwei Suchanfragen machen und eine Verknüpfung herstellen. Da wird es dann für die meisten LLMs schon ein bisschen
schwierig.
Und ja. Da setzt dann meistens auch schon die Halluzination ein.
Halluzination, ja.
Halluzination. Fremdwort. Sage ich nicht so oft. Deshalb ist es schwierig auszusprechen.
Wie, hast du etwa keine Halluzination?
Nee. Vielleicht. Vielleicht bilde ich mir diesen ganzen Podcast ein.
Ich wollte gerade sagen, dieser ganze Podcast ist auch nur ein Fiebertraum. Ja. Nee, aber da muss ich halt auch einfach, also ich finde das interessant, dass halt ChatGPT jetzt erst anfängt, so langsam Verlinkungen in seinen Suchabfragen beziehungsweise in den Abfragen zu gestalten. Da muss ich halt sagen, finde ich halt Copilot beziehungsweise Copilot Pro halt auch einfach phänomenal, ne? Also wenn ich irgendwie eine Dissertation haben möchte oder sehr fachspezifische Informationen, dann kommen da teilweise Verlinkungen, auch zum Beispiel Fraunhofer Institut, die ja da auch unheimlich viele Informationen auf ihrer Seite lagern, und er kann mir wirklich, der zieht da Webparts rein, beziehungsweise Parts aus den Texten raus und lässt sie dann in den mit in die Antwort, ja, mit einfließen. Das ist schon teilweise also, echt gut
das
gemacht.
Das ist mir so aufgefallen beim Benutzen, dass wenn ich eine recht komplexe Frage habe, wo mir die Suchmaschine in den ersten zwei Seiten jetzt keine genauen Angaben zu machen können, oder ich, ne, weil ich gehe ja dann auch nicht ins Detail auf der Webseite, weil teilweise sind das dann Sachen, da will ich mir nicht den ganzen fünfseitigen Artikel durchlesen, um nur so eine spezifische Information zu finden. Oder ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, ne, das Ganze zu lesen, um genau die Informationen zu bekommen, die ich benötige. Und da hilft mir Copilot. Selbst wenn die Ausgabe von Copilot totaler Müll ist, aber man lernt so ein bisschen einzuschätzen, ob die Links, die er mir ausgibt, auf den Inhalt verlinken, den ich eigentlich haben wollte. Und dann gehe ich meistens auch auf die Links und lese mir das dann durch und habe dann auch die Information.
Ja. Ja, es hilft alleine schon bei der Suche nach Informationen. Ne? Also das ist...
Selbst wenn die Antwort nicht das ist, was ich eigentlich haben wollte, aber meistens kann ich daraus herauskristallisieren, so, okay, diese Webseite geht schon mal in die richtige Richtung.
Ja. Ja, und das, was ich halt auch merke, also Prompting ist halt generell bei allen KI-Technologien, die wir jetzt aktuell so haben, also allen Large Language Modules, Prompting ist halt auch einfach echt fundamental. Also wenn man teilweise nur ein, zwei Wörter umtauscht, ein bisschen umformuliert, dann kommen da teilweise sehr detaillierte Antworten raus. Wo man vorher dann nur, ja, groben Mist bekommen hat, sag ich mal.
Ja, oh, ja, und ja, es kann halt auch genau in die andere Richtung gehen, wo es dann halt so, dann hast du aus Versehen in deinem Prompt halt eine Information, die die KI in eine komplett andere Richtung denken lässt, die du gar nicht vorhattest.
Ja, das stimmt. Und dann kommen wir, deswegen habe ich das jetzt gerade auch so weitergeführt, weil wir können nämlich auch direkt ins nächste Thema hüpfen. Das BSI hat, also das Bundesamt für Sicherheit und in der Informationstechnik, ne, unser deutsches BSI, hat nochmal die Bedrohungslage für künstliche Intelligenzen untersucht und hat geguckt, wie künstliche Intelligenzen auf die aktuelle Cyberbedrohungslage sich auswirken. Und wie halt neue Technologien die Cyberangriffe verändern. Und klar, unsere Large Language Modules sind halt durchaus darauf trainiert, dass sie halt keinen Schadcode generieren, keine Phishing-Mails, keine sexuellen Inhalte und. Aber, und das hatten ja auch unsere letzten News zum Beispiel gezeigt, dass es da immer wieder Probleme gibt. Also Gemini, ne, und dann kam hier relativ schnell Dark Gemini, um halt genau diese Sicherheitstore zu umgehen. Und diese Studie schaut im Endeffekt darauf und hat halt, oder der BSI hat dann halt im Endeffekt geschaut, so wie können künstliche Intelligenzen denn den Cyberangriffen aus, oder wie wirken die sich in Cyberangriffen aus? Und das ist halt auch dieser Nachteil von künstlichen Intelligenzen. Wenn wir lernen, richtig zu prompten, können wir damit halt qualitativ hochwertige Phishing-Nachrichten zum Beispiel erstellen und brauchen gar keine Fremdsprachenkenntnisse mehr. Es ist dann unheimlich schnell im Social Engineering-Bereich, dass wir Personen nachahmen können, dass wir deren Inhalte lesen können, dass wir Muster erkennen können, obwohl das Ganze, ne, ich sag mal, wir sind jetzt Deutsch und wir sprechen Deutsch und Englisch und wir wollen jetzt irgendwie in Spanien eine Firma attackieren, die aber nur Spanisch auf ihrer Seite hat und nur die Mitarbeiter natürlich auch alle Spanisch sprechen. Und KI hilft da natürlich, das sogenannte Spear Phishing auch international voranzutreiben.
Und ich musste gerade eben lachen, weil du Social Engineering sagtest, weil auf eine ähnliche Art und Weise Social Engineeren wir ja auch die KIs, damit sie uns die Informationen geben, die sie eigentlich nicht ausgeben sollen.
Ja, das stimmt auch, genau. wobei, ist das dann Social oder ist das Cyber Engineering? Also
das ist, ja.
KI Engineering sozusagen. Ja, aber das stimmt auch, ne? Also das ist ja. Ne,
also das, ja, aber das Konzept ist halt dasselbe. Man lässt die KI glauben, man möchte diese Informationen unter einem anderen Kontext haben.
Ja. Das ging ja gerade zum Anfang von KI ging das ja sehr gut. Ich sag mal ganz plakativ, erzähl mir eine, schreib mir einen Code für einen Trojaner, ganz plakativ. Dann hatte die künstliche Intelligenz das natürlich nicht gemacht, aber wenn du es dann halt verpackt hast und sagst, meine Oma hat mir an meinem, ne, immer abends hat die mir Geschichten vorgelesen. Und
wie man eine Bombe baut.
Genau, ne, hat mir Geschichten erzählt, wie man eine Bombe baut. Erzähl du mir doch bitte auch eine Geschichte zum Einschlafen.
Wie Oma damals.
Genau, wie Oma damals. Und dann hat halt die frühen Modelle haben dann halt eine Geschichte zum Bombenbauen erzählt. Das sind ja meistens die White-Hacker, die sowas rausfinden. Das wird dann natürlich gemeldet und zusammen mit dem Anbieter der künstlichen Intelligenz werden dann natürlich diese Sicherheitslücken oder die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, damit genau sowas nicht mehr passiert. Aber es gibt natürlich auch nicht nur die Guten, sondern auch die nicht so guten Jungs. Also die sind halt immer noch gut in ihrem Thema, aber halt wollen damit Böses machen. Und die nutzen solche Lücken dann natürlich rigoros aus. Und ja, künstliche Intelligenz, und das sagt der BSI auch, dass künstliche Intelligenz durchaus sehr problematisch sein können. Bösartige KI-Agenten können rein theoretisch komplett eigenständig IT-Infrastruktur kompromittieren. Was im Endeffekt bedeuten könnte, laut BSI, dass künstliche Intelligenzen zu vollständigen Angriffsautomatisierungen führen können. Und das ist natürlich ein.
Wir benutzen KI, oder Microsoft zum Beispiel benutzt ja auch schon KI, um genau das Gegenteil zu tun, nämlich automatisiert Angriffe zu vereiteln. aber klar, man kann das natürlich auch in die Richtung mal benutzen, die Angriffe zu automatisieren. Das ist korrekt.
Ja, und also gerade in dem Bezug, ich weiß zum Beispiel, es ist ja jetzt Anfang April oder was? Anfang Mai, ich weiß es gerade gar nicht mehr hundertprozentig, aber es gibt ein Copilot for Security. Da hatten wir auch schon mal kurz drüber berichtet, ich erinnere mich. Und die eigene M365-Umgebung analysiert auf Anfrage, die ich ihm halt stelle, um daraufhin dann Empfehlungen ausgibt. Also ich kann halt über die KI, ich sag mal, ein Schreckensszenario aufbauen, und die KI soll anhand meiner Einstellungen, meiner tenantweiten Einstellungen prüfen, ob diese Schreckensszenarien machbar sind und was ich machen kann, um das weiter einzuschränken. Er macht selber nichts, ne? Also es ist kein Automatismus, der irgendwelche Einstellungen in irgendwo in tiefen Eingeweiden meines Microsoft 365 Tenants macht, sondern er gibt mir Empfehlungen, was ich halt machen könnte. Also das ist halt im Endeffekt genau die Gegenseite zu dem. Ich stelle Prompts und kriege Antworten, wie ich mich sicherer aufstellen kann zu völlig automatisierte Hackerangriffe im Endeffekt. Die BSI-Präsidentin Claudia Plattner hat auch gesagt, und hier Zitat, bei unserer derzeitigen Bewertung der Auswirkungen von KI auf die Cyberbedrohungslandschaft gehen wir davon aus, dass es in naher Zukunft keine bedeutenden Durchbrüche bei der Entwicklung von KI, insbesondere von großen Sprachmodellen, geben wird. Es wird für uns alle darauf ankommen, mit den Angreifenden Schritt zu halten, also die Geschwindigkeit und den Umfang der Abwehrmaßnahmen zu erhöhen, indem wir schneller patchen, unsere IT-Systeme härten und nahende Angriffe noch früher als bisher erkennen. Und das ist ja im Endeffekt, das predigen wir hier in unserem Podcast ja auch seit gefühlt 28 Folgen. Seit Patch aktuell, nehmt die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen ernst, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Passwortmanager, ein YubiKey gegebenenfalls dazu, Passkey, Azure Passcode Vault und so weiter und so fort. Also nutzt diese Technologien, weil je älter die Technologie ist, desto schneller kann sie ja im Endeffekt auch geknackt werden. Und das ist halt der Zahn der Zeit, der einfach an den Sachen hängt.
Und was Social Engineering angeht, da gibt es auch Trainings, die man in Anspruch nehmen kann. Weil sowas muss man üben, sowas zu erkennen. Also das geht nicht von alleine.
Ja. Ich hab zum Beispiel auch, Entschuldigung, mach du es. Nee.
Ja, wir können unser Gehirn halt einfach nicht so einfach patchen. wir müssen lernen.
Das stimmt, ja. Das ist auch wahr, und das ist auch sehr mühselig, gerade mit höherem Alter gibt es immer wieder Fälle, da muss man halt auch einfach mal 2 Stunden sich hinsetzen und nicht nur 1 Stunde, um zu lernen. Ja. Aber die Zeit lohnt sich meistens. Das ist leider sehr erschreckend. wir zum Beispiel, bei meinem neuen Arbeitgeber, ist es so, dass wir also in einem wöchentlichen Rhythmus Spearphishing-Mails bekommen. Die sind leider, also für jemanden, der in der IT arbeitet, sind diese Mails leider sehr schnell identifizierbar, weil diese Spearphishing-Mails von einem bestimmten Anbieter kommen und die im E-Mail-Header nicht versteckt sind, diese Information. So. Auch die weiterführenden Links laufen natürlich nicht auf eine bösartige Seite, sondern sie laufen auf eine Webseite, die im Endeffekt nur sagt, ey, du wärst jetzt gerade auf Spearphishing reingefallen. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, was die Tarnung solcher Mails angeht. Aber um dafür Awareness zu schaffen, finde ich das trotzdem einen sehr guten Ansatz. Ich kenne einige Kollegen.
Das ist wirklich, also man kann die meisten Spearphishing-E-Mails wirklich so leicht erkennen wie diese Trainings-E-Mails. Teilweise finde ich die Trainings-E-Mails sogar noch sehr viel glaubwürdiger, was sie wahrscheinlich absichtlich auch sind, als die meisten Spearphishing-Mails.
Ja. Ja, also das ist, ich habe letztens auch zum Beispiel eine Anfrage bekommen, ja, wir sind ein neuer Kunde und wir haben hier ich habe die Informationen von einem Kollegen von Ihnen bekommen, hier für unsere Zusammenarbeit habe ich ein Dokument angelegt, können wir gerne gemeinsam dran arbeiten, welche Möglichkeiten wir gemeinsam haben, um unsere Ziele zu erreichen. Und da war halt keine Verlinkung, kein gar nichts drin, da war einfach nur ein Word-Dokument drin. So. Und das Einzige, was mich halt hellhörig hat werden lassen, ist, ja, ich habe Ihre Informationen von einem Kollegen. Sag doch, welcher Kollege? Wir sind doch unter uns. So. Ja, und ja, das war so der. Genau. Ich wäre fast drauf reingefallen und hätte dieses Word-Dokument geöffnet, hab's aber nicht getan. Auch natürlich wohl wissentlich, dass ich halt wöchentlich solche Mails bekomme.
Ja, das machen sie bei uns nicht so regelmäßig. Bei uns ist das wirklich unregelmäßig. Du weißt nicht, wann die
kommen. Ja,
meistens sind das dann halt auch diese Microsoft-Produkte, die sie nachahmen. YAML und Teams und so. Also ganz normale Teams-Benachrichtigungs-E-Mails, diese Faken. Mhm. Die sehen schon recht authentisch aus. Und wenn die dann auch auf Englisch sind, das macht nichts, weil bei uns dann halt auch der Support ist dann teilweise aus Indien, die schreiben dich dann halt auch auf Englisch an. Das ist dann auch gebrochen, da weißt du dann auch nicht, ist das jetzt wirklich einer vom Support oder nicht.
Ja.
Von daher.
Ja, aber das ist, aber ich finde prinzipiell. Muss
dann auf die E-Mail-Adresse achten. Ja, das sind dann meistens einfach nur so Buchstaben umgedreht in eine Domain und so, ganz fiese Tricks.
Ja. Ja, aber trotzdem, also okay, bei mir kommen sie regelmäßig, bei dir kommen sie etwas unregelmäßig, aber alleine die Tatsache, dass sie kommen, finde ich eigentlich eine sehr gute Idee und ich finde das auch gut, dass mein Arbeitgeber da so fokussiert drauf ist. Es gibt dann Scoring, hast du alle Spam-Mails erkannt oder nicht, gibt keinen Vergleich zu anderen Kollegen, weil wäre wieder Datenschutz, ne? Aber wenn du da, glaube ich, öfter failst und da wirklich Probleme hast, dann kriegst du halt auch eine Schulung, um sowas besser zu erkennen. Na, also, um da auch einfach den Bedarf zu decken. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Und jetzt muss man fairerweise sagen, das kriegen natürlich nicht nur wir ITler oder Consultants, sondern das kriegt halt jeder in der Firma. Ne? Das kriegt das kriegt unser Lagerist, das bekommt die Putzfrau, das bekommt der Torwächter, alle bekommen die.
Bekommen das die Köche, die gucken dreimal im Jahr, gucken die in ihr E-Mail-Postfach, weil sie da gerade zufällig mal reingucken müssen, um ihren Urlaub zu planen.
Oh, schon wieder 986.000 Spam-Mails, ey. Ja.
Die gehen die auch nicht alle durch. Das verstehe ich. Für die total irrelevant.
Ja, aber KI erhöht natürlich die Bedrohungslage, um kurz auf die News wieder zurückzukommen. Und da müssen wir natürlich auch gegenarbeiten. Das heißt, auch hier ist natürlich auch die interne Administration beziehungsweise die Geschäftsführung teilweise auch angehalten, wie du sagtest, solche Trainings zu machen für Spearphishing, Social Engineering. alles das, was halt den Faktor Mensch angeht, muss man halt einfach durch Trainings und regelmäßige Schulungen, da muss man einfach Awareness für schaffen. Und
genauso wie du auch Brandschutz und so. Also wir sind ja auch bei uns in einem speziellen Gebäude, da muss jedes Jahr Brandschutztraining gemacht werden. Ist halt.
Ja, und so wie jedes Jahr Brandschutztraining gemacht wird, sollte jedes Jahr ein Internetkurs stattfinden im Endeffekt.
Jo.
Ne? Deswegen, also ich muss zum Beispiel auch, werde ich dich nach dem Podcast noch attackieren, weil mir da auch was aufgefallen ist, das sollten wir dann bei mir auch beheben. Aber das ist ein anderes Thema. Das gehe ich jetzt auch nicht hier an. ja, und wo wir bei Cyberangriffen sind, kommen wir auch direkt zu der nächsten News. Die Universitätsmedizin in Mainz. Dort erbeuteten Täter die ein oder andere E-Mail-Adresse. Also es sind sowohl Mitarbeiter betroffen als auch Patienten von der Universitätsmedizin in Mainz. Da geht es um einen Fall von 280.000 Menschen, die aktuell darüber informiert werden, dass ihre Daten gestohlen worden sind und im Darknet veröffentlicht worden sind. Und da geht es auch nicht nur um eine Universitätsmedizin, sondern auch jüngste Fälle, so zum Beispiel am 17. April gab es einen Cyberangriff auf die Zentrale der katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg. Also KJF Augsburg. Ja, genau. Ne, da wurde die Zentrale gehackt. Da wurden dann auch Daten abgegriffen und, und. Das Problem bei solchen Sachen ist gerade, was so Kliniken angeht, ist halt, da hängen halt unheimlich viele Patientendaten dran, ne? Da sind Personaldaten, da sind Finanzdaten, da sind Patientendaten, da sind Gesundheitsdaten dran. Und das ist ja im Endeffekt für jeden Hacker ist so eine Klinik eine Goldgrube. Weil ich glaube, nirgendwo außer im Bankwesen liegen so viele Informationen über Personen als in der Medizin. Und ich glaube, sogar in der Medizin liegen noch ein paar mehr Daten als im Bankwesen, weil da ja meine gesamte Krankenakte prinzipiell irgendwo hinterlegt ist. Ich wollte gerade sagen,
vor allem im Gesundheitswesen sind sehr viele Geheimnisse.
Ja.
Leute, da Sachen, die die Leute halt nicht an der Öffentlichkeit haben möchten.
Ja, genau. Ne, dass ich jetzt letzte Woche ins Burnout gegangen und das sind so, nein, das möchte man nicht. Das ist nicht gut. Und auch hier wird wieder mit Spearphishing gearbeitet, also die Kassenärztliche Vereinigung in Hessen, da gab es einen Spearphishing-Vorfall. Also es häuft sich aktuell, was irgendwie die Medizin angeht. Und da sollte man definitiv aufrüsten. Und ich kenne selber von alten Arbeitgebern, die sind unheimlich langsam, was Modernisierung angeht. Dadurch, dass gerade so Krankenhäuser, Gesundheitszentren etc., ja unheimlich ja profitgetrieben sind, weil sie ja in die Privatisierung getrieben worden sind, möchte man halt so wenig Ausgaben wie möglich haben, aber so viele Einnahmen wie möglich. Und das führt dazu, dass halt neue Technologien seltenst, nicht immer, gibt Ausnahmen, aber seltenst angewendet werden. Und das reicht von einem ganz normalen Computer, der noch Windows 98 besitzt, bis hin zu, ja, wir scheißen halt auf Security, obwohl wir so fundamental wichtige Daten haben. Das nicht schön. Ich meine, das Resultat daraus sollte nicht sein, wir gehen nicht mehr ins Krankenhaus, beziehungsweise nicht mehr zu unserem Arzt. Aber es ist schade. Und es ist auch schade, dass es da kein Ehrenkodex gibt, der sagt, nein, wir greifen keine Medizin an. Ich kann es aber auch verstehen. Ich meine, wir bewegen uns hier. Wir reden über Hacker und Kriminelle.
Ich wollte gerade sagen, kriminelle Hacker. Nicht jeder Hacker ist schlecht.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht, ja. Wir reden über kriminelle Hacker. Da ist das durchaus schwierig. Und die wollen natürlich auch ihr Geld verdienen. Und ist doof. Deswegen, wenn ihr irgendwie ärztlich unterwegs, oder nicht als Arzt unterwegs seid, aber wenn ihr hört euch um, ob eure Klinik, euer Krankenhaus, euer Arzt vielleicht einen Sicherheitsvorfall hatte. Die sind auch verpflichtet, euch darüber zu informieren, wenn eure Daten abgeflossen sind. Also, da gab es aber auch, da hatten wir glaube ich auch mal eine News, dass es unheimlich lange dauert und dass es Länderebene war und keine Ahnung was. Seid da einfach nur vorsichtig. Wo die Menschen nicht vorsichtig mit umgegangen sind, oder besser gesagt, wo die Firma Avast nicht vorsichtig mit umgegangen ist, ist auch mit euren Daten. Hier wurden unter anderem entpersonalisierte Browserverläufe verkauft. Und die tschechische, wie hieß sie nochmal? Die tschechischen Prüfer. Also kurz zum Hintergrund, Avast hat einen Hauptsitz in Prag. Ihr kennt vielleicht das Produkt Avira als Antivirensoftware. Das ist ja auch, da hängt ja auch Avast hinter, wenn ich mich richtig entsinne. Nee, Avast war, glaube ich, eigenständig, ne? Nee, Avast, Entschuldigung, Avast Antivirus war nochmal was anderes als Avira. Mein Fehler, Entschuldigung. Es geht um den Avast Antivirus und den VPN, den die haben. Und die haben eure Daten verkauft. Und da ist es dazu gekommen, dass der Europäische Datenausschuss eine Entscheidung gefällt hat. Und Avast wurde zur Kasse gebeten. Es geht dabei um rund 13,9 Millionen Euro. Das sind 351 Millionen tschechische Kronen, weil sie sitzen ja in Tschechien. Weil man dagegen die DSGVO verstoßen hat. Und selbst die nicht personalisierten Browserverläufe können dazu führen, dass man personenbezogene Daten daraus findet, aufgrund des Suchverlaufes, des Verhaltens etc. Und das ist nicht DSGVO-konform und hier hat Avast gegen Artikel 6 bzw. Artikel 13 der DSGVO verstoßen und wurde dafür bestraft. Der Rechtsstreit geht seit 5 Jahren. Es hat sehr lange gedauert.
Ja, ich wollte gerade sagen, schon so lange. Ich meine, die wären auch mit Norton irgendwann gemerged. Aber das muss ja dann, wenn das seit 5 Jahren im Gange ist, noch davor passiert sein.
Genau. Also ob die mit Norton fusioniert sind, weiß ich gar nicht. Aber der Rechtsstreit hat Ende 2019, Anfang 2020 angefangen. Genau, und selbst die US-Handelsbehörde hat damals auch eine Strafe verhängt. Also das ist nicht das erste Mal, dass Avast da irgendwie Probleme macht. Speaking of Sicherheitslücken. Ich habe gesehen, du hast da gerade noch eine News reingeknallt.
Ich habe ganz, ganz frech, während du über GitLab geredet hast, ist mir noch diese Bums eingefallen, weil mich der immer wieder traurig macht, weil das auch nicht das erste Mal ist, dass sowas passiert.
Ja, ich hatte es auch mitbekommen.
Und zwar ist vergangene Woche eine News durch sämtliche Newsportale gegangen, dass ein Nutzer bei der Kölnmesse eine Sicherheitslücke gefunden hat, diese bei der Kölnmesse gemeldet hat und dann ist nichts passiert. Daraufhin hat dieser User seine Erkenntnisse auf der Plattform X, ehemals Twitter, veröffentlicht. Und dann kurz darauf eine Vorladung als Zeuge bekommen. Und in dieser Vernehmung als Zeuge hat er selber schon den Verdacht bekommen, dass die Ermittlungen gegen ihn geführt werden.
Ja. Und das Schauderige daran ist ja, dass sie das nach Paragraph 202a StGB auch durchaus dürfen. Denn der besagt, dass man justizarisch gegen solche Leute vorgehen kann, also man kann gegen Personen vorgehen, die auf gespeicherte Daten zugreifen. Und da der Whitehacker, er hat es ja gemeldet und wollte ja auch dafür sorgen, dass diese Sicherheitslücke geschlossen wird, Apex 1337 auf gespeicherte Daten zugegriffen hat.
Wobei man dazu sagen muss, er hat nur auf seine eigenen Daten zugegriffen. Er hat sich einen zweiten Account gemacht, um zu gucken, ob er auf einen anderen Account zugreifen kann, nämlich auf seine eigenen.
Ja.
So, und da, ich glaube, da wird sich dann hoffentlich alles aufhängen.
Ja.
Weil verdient ist das ja nicht.
Nein,
definitiv. Wenn man sowas an eine Firma meldet und die halt nichts dagegen tut, dann ist es tatsächlich allgemein üblich, dass man die Scheiße veröffentlicht, damit die ihren Scheiß zusammenkriegen. Weil wenn man das nicht veröffentlicht, dann weiß der Himmel, was da passiert. Dann passiert ja auch nichts. Und dann kann jeder die Daten abgreifen.
Ja.
So, dann ist eigentlich ist die Firma, dann muss ja eigentlich dafür mal in die Haftung.
Ja. Der CCC hat das ja auch, also es gab ja damals beim CCC den Fall mit der CDU, die ja auch Sicherheitslücken in der App, glaube ich, waren es, veröffentlicht haben und die CDU dann ja dachte, es ist eine gute Idee, den Hacker anzuzeigen, genauso wie es jetzt die Kölnmesse im Endeffekt gemacht hat. Die CDU ist ja dann irgendwann aber auch zurückgerudert, weil sie festgestellt haben, dass es eher eine Scheißidee ist. Und auch der mediale Aufschrei war ja sehr groß.
Ja, zudem, dass jetzt halt hier mit der Kölnmesse natürlich noch im Rahmen der Gamescom ist, wo sehr viele IT-Nerds dabei sind, Griff ins Klo.
Definitiv. Vor allen Dingen auch das Statement der Gamescom, beziehungsweise der Kölnmesse, ist auch sehr, ja, interessant. Hier ein Zitat. Der Fall ist uns seit 2023 bekannt. Zitat kurz Ende, Einfügung der Redaktion. Das war der Zeitpunkt, wo der Hacker Apex 1337 diesen Fall auch gemeldet hat. Zitat geht weiter. Und wurde direkt nach Bekanntwerden behandelt. Es gab und gibt kein Datenleak bei der Gamescom. Wir nehmen jede Meldung über potenzielle Sicherheitslücken sehr ernst und prüfen jeden Verdacht genau. Die Daten unserer Besuchenden sind sicher. Das ist halt insoweit schwierig, weil der User Apex 1337 ja mehr als bewiesen hat, dass diese Daten nicht sicher sind und man darauf ja zugreifen kann. Und da als Resultat halt hinzugehen und zu sagen, okay, wir zeigen dich an, schwache Leistung. Schwache Leistung. Fairerweise muss man auch sagen, es geht um das Akkreditierungsportal für die Gamescom. Also für alle Influencer und Influencerinnen, die dort sind, die gehen ja über dieses Akkreditierungsportal. Das Schwierige dabei ist, nach den neuen Akkreditierungsrichtlinien müssen halt unheimlich viele Informationen, wie ich glaube sogar bestimmte Auszüge von also der Personalausweis Vor- und Rückseite werden als PDF dort abgelegt, zugehörig dann zu dem jeweiligen Influencer. Und das sind so Daten, die möchte ich als Influencer nicht irgendwie im Netz finden, weil da steht eventuell meine Adresse drauf. Und das ist eher so eine Sache, da sollte man als sehr große Messe, und die Gamescom ist eine sehr große Messe, und die Köln-Messe selber als sehr großer Veranstaltungsort, glaube ich, sehr anders mit solchen Sachen umgehen. Und nicht so einen 0815-Wisch schreiben auf X, der eigentlich nur noch mehr Spekulationen in den Raum wirft.
Ja, das sind auch so Informationen, die halt eigentlich abgespeichert werden sollten, einfach nur, und dann niemals nach außen dringen dürfen.
Ja.
Da darf niemand von außen drankommen. Nie, mit keiner Abfrage über die Oberfläche, nichts, gar nichts. Das wird abgespeichert und dann kommt da keiner mehr ran. Außer du weißt mit 100%iger Sicherheit, dass der Nutzer, der darauf zugreift, darauf zugreifen darf. Nicht mehr der User, der es hochgeladen hat, sollte darauf Zugriff haben. So einfach ist das.
Ja, das sind sehr persönliche Daten. Das muss gesondert gesichert sein. Wie Patientendaten, hatten wir ja gerade auch, ist einfach erschreckend. Da werden wir auch gucken, wie sich der Fall natürlich weiterentwickelt. Aber das ist ein Armutszeugnis für so eine große Messe. Das ist nicht schön. Dann hast du noch eine News mitgebracht.
Ja, die steht in unserem Dokument in der falschen Reihenfolge. Deshalb hatte ich die fast wieder vergessen.
Entschuldigung.
Macht ja nix. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das wird für viele wird das nicht interessant sein. Das ist wieder eins dieser Themen, wo Leute, die Firmen, die Zugriff auf KIs haben, wieder voll die geile Idee haben, wie man ihre KI vermarkten könnte. Und da hört es dann aber auch auf. Also das geht bis zum Marketing und ohne dass irgendeine Fachabteilung involviert ist, wird das umgesetzt. So. Und zwar rede ich über GitHub Copilot Workspace. Das ist der, oder das soll der große Bruder vom GitHub Copilot werden. Und zwar soll man damit bei der Programmierung Aufgaben zusammenstellen können, diese in einzelne Teilschritte aufteilen und daraus soll die KI dann entsprechend Codeänderungen durchführen können. Da haben sie dann im GitHub-Blog einen tollen Artikel geschrieben mit einem Video mit Dubstep und so einen Scheiß, wo Wörter in einer Geschwindigkeit über den Bildschirm fliegen. Da komm ich leider nicht mehr mit. Das ist so Gen Z TikTok-Gedöns. Das ist mir zu viel. Dann guckt man sich aber die Screenshots an, die sie da haben. Und in den Screenshots sind teilweise Dinge drin, wie, also es soll irgendwie eine URL validiert werden. Und dann in einem anderen Schritt sollen aber auch URLs mit einer Subdomain validiert werden. Und GitHub Copilot oder der Copilot selber kriegt es aber nicht hin. Und sowas ist aber dann öffentlich in den Screenshots zu sehen und nachzuvollziehen. Und da denkt man sich dann halt so als Entwickler, warum soll ich den Scheiß benutzen, wenn die in ihrem Marketing, weil das ist ja ein Marketingbeitrag, der sich im Übrigen auch liest, als wäre er von KI generiert worden, weil da sind teilweise Wörter drin, die man als normal sterbende Person nicht benutzt. Ja. wo war ich? Jetzt war ich so in meinem Rant. Ja, dass man als Entwickler weiß man halt einfach nicht, wieso soll ich das benutzen? Und dadurch, dass sie das halt dann als KI, der man vertrauen kann, vermarkten, der kann man aber auch ganz offensichtlich nicht vertrauen. Und das hat mich dann tatsächlich auch dazu geführt, dass ich mein GitHub Copilot-Abo gekündigt habe.
Konsequent.
Und seitdem halt auch noch ohne Copilot programmiere, beziehungsweise mir ein paar Alternativen gerade ein bisschen informiere, was es da so gibt und wie die so funktionieren. Ich habe doch das Gefühl gehabt, dass so meine Codequalität halt abgenommen hat dadurch. Tatsächlich gibt es halt so ein Phänomen, dadurch, dass der halt immer so ein paar Sekunden braucht, um halt den nächsten Code zu generieren, wartet der halt, dass du pausierst. Und nachdem ich das halt abgeschaltet habe, den Copilot, hat bei mir halt immer dieses Warten halt eingesetzt. Ne? Also das heißt, ich habe was geschrieben und habe dann gewartet. Aber natürlich ist nichts passiert. Und das wieder abzutrainieren, hat so ein bisschen Zeit wieder gekostet. Aber man gewöhnt sich halt auch relativ schnell wieder daran, ohne Copilot zu programmieren. Und man schreibt dann halt auch direkt von Anfang an richtigen Code. So, man geht nicht immer hin und muss nochmal über den ganzen Code drüber gehen und im Nachhinein nochmal korrigieren.
Bist du jetzt wieder zum Profi geworden? Also Profi ohne Kopie.
Wie gesagt, ich gucke mir halt aktuell noch andere KIs an. Die möchten natürlich auch alle Geld haben. Ich gucke mir aber auch an, wie die Implementierung dafür in Visual Code aussieht. Weil eigentlich hätte ich gerne eine KI, wo ich mit einem Hotkey Code generieren kann. Also das heißt nicht, dass ich pausiere und der macht mir sofort eine Preview von dem, was er gerne machen möchte, sondern erst wenn ich sage, ich hätte jetzt gerne einen Vorschlag, dann generiert der mir was oder ne, schickt was an den Server und antwortet.
So nach dem Motto, oh, jetzt gerade habe ich irgendwie einen Hänger, was würdest du denn machen, sozusagen?
Genau, oder ich weiß genau, dass ich jetzt hier wiederkehrenden Code, ne, also wenn man zum Beispiel so Datenstrukturen sich zusammenbaut, das ist halt einfach nur Tipparbeit. Und da war der Copilot immer ganz hilfreich. Und dann halt auch dann Funktionen schreiben, die halt einfach nur diese Datenstrukturen nehmen und was damit machen. Die dann ziemlich offensichtlich ist vom Funktionsnamen. Wenn es dann aber halt wirklich darum geht, Algorithmen zu schreiben, da kriegt zwar Copilot irgendwie hin, aber du gehst dann meistens nochmal hin und editierst den Code. So. Also ich sag nicht, dass ich dadurch effizienter jetzt irgendwie geworden bin, den abzuschalten. Aber ich bin glücklicher.
Naja gut, aber das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis im Endeffekt. Ne? Also das ist aber es ist halt schon verrückt, wie schnell man sich natürlich auch an das eine oder andere gewöhnt. Wie du sagst, ne, die Pausen jetzt wieder abzutrainieren, die du halt gemacht hast, damit der Copilot Text generiert, das wieder rausbekommt, das ist halt, ja.
Ja, das ging dann, also da gewöhnt man sich relativ schnell wieder ab, wie man sich das angewöhnt hat.
Ne? Ja, klar.
Es irritiert einen selber nur mehr, weil halt nichts passiert im Gegensatz zu, dass etwas passiert. Also, ne, wenn man sich das antrainiert, dann ist das so, ich weiß genau, warum ich jetzt warte und andersherum ist das, warum warte ich hier gerade? Was macht mein Brain gerade?
Ja, also spannend fände ich, glaube ich, zumindest, vielleicht ist es für euch auch spannend, wenn du halt Alternativen gerade durchsuchst und dann vielleicht auch eine gefunden hast oder halt auch keine gefunden hast, wenn du darüber einfach mal berichtest.
Ja, kann ich mal machen.
Ja. Ja, jetzt haben wir so viel Zeit verplappert, was ich nicht schlecht finde prinzipiell, dass ich eigentlich das Thema, was ich heute anschneiden wollte,
machen wir jetzt nur News draus, oder?
Genau, da machen wir nur eine News draus. Und kein Thema mehr. Mal gucken, da müssen wir uns noch beratschlagen, wie wir die heutige Folge nennen. Aber auch das kriegen wir hin. Also das Thema, was kein Thema mehr ist, sondern jetzt eine News. Das ist
dann halt eine News Folge 4 mit Pascal.
Ja, oder so. Die Kommission, die EU-Kommission untersucht aktuell den Konzern Meta. Und warum? Und das liegt daran, dass ja dieses Jahr die Europawahlen unter anderem dran sind. Und es gibt ja extra ein Digital Services Act, also die DSA. Und nein, ich meine nicht das schwarze Auge, das Pen and Paper, sondern wirklich den Digital Services Act. Und dieser Digital Services Act beschreibt natürlich bestimmte Funktionalitäten beziehungsweise einen gewissen Umgang mit politischen Inhalten im Netz. Und Meta, der Konzern hinter Facebook und Instagram zum Beispiel, scheint sich da wohl nicht ganz so konform dran zu halten. Eines der prägnantesten Sachen ist, glaube ich, dass gerade auf Instagram politischer Inhalt nicht gleich gerankt wird zu normalem Inhalt, sondern eher immer einen sehr schlechten Ruf hat, um gesehen zu werden. Also man sieht halt wenig politischen Inhalt auf den Plattformen. Das ist aber laut Digital Services Act, ich weigere mich übrigens DSA dazu zu sagen, ist das aber nicht konform. Und deswegen wird halt das Ganze aktuell geprüft, untersucht und analysiert, weil man natürlich auch möchte, dass alle gleich behandelt werden, dass es keinen politischen Ruck im Internet gibt. Also dass halt jetzt zum Beispiel nur sehr linker Content immer gepostet wird und der liberale Content zum Beispiel gar nicht gepostet wird. Man befürchtet aber auch im gleichen Atemzug, dass natürlich auch Russland Einfluss nehmen könnte. Die Gerüchte sind da ja auch sehr groß, gerade zur Präsidentschaftswahl zu Donald Trump. Vor 8 Jahren war es jetzt, ne? Biden ist jetzt 4 Jahre dran. Dann war Trump, ja, vor 8 Jahren. Da soll Russland natürlich auch das eine oder andere mitgewirkt haben. Und ist man halt auch hinterher, dass diese Einflussnahme nicht stattfindet. Deswegen prüft man das.
Das verstehe, also, boah, ey. Die haben noch alle was geraucht. Nee, die hacken halt auf diese Plattform ein, die sollen etwas gegen politische Fehlinformationen tun oder allgemeine Fehlinformationen. Die Plattform analysieren, okay, die meisten Fehlinformationen sind im politischen Raum, also verbieten wir alle politischen Beiträge. Und jetzt kommen die hin, ey, warum können wir keine politischen Beiträge auf euren Plattformen posten? Ja, was sollen die denn machen? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich glaube, das große Problem ist, dass du ja trotzdem politischen Inhalt posten kannst.
Okay, das war dann gerade so, als würden die das halt nicht erlauben.
Nee, nein, sie erlauben es, aber er ist vom Ranking her, also er ist nicht so gut sichtbar. Also ja, ich sag mal,
doch,
wenn
das ist doch gut.
Sorry. Aber das findet die Europakommission nicht.
Also
ich sehe deinen Punkt, ich habe darüber nicht nachgedacht.
Das Hauptproblem ist, glaube ich, der EU-Kommission ist, dass die rechte Politszene halt so erfolgreich ist und so gut gesehen wird.
Ja, weil die sich halt auch leider Mühe geben.
Falsche Informationen zu kreieren, ja.
Ja, generell, ja, falsche Informationen zu kreieren und generell Informationen zu kreieren.
Aber das kann man doch nicht damit lösen, den Plattformen jetzt vorzuschreiben, dass sie den anderen politischen Content besser pushen sollen. Das ist ja auch Quatsch.
Ja, das stimmt.
Die sollen einfach die Fehlinformationen löschen. So, und dann hat sich das auch mit den Rechten.
Ja, das stimmt auch. Ja, also, aber auch da ist viel Unmut aktuell. Du wolltest noch was, Entschuldigung.
Ja, es geht dann aber auch darum, ne, dass so verifizierte Politiker-Accounts dann halt auch strenger untersucht werden, was Fehlinformationen angeht. Weil ich glaube, da ist so das auch das Problem von X, ne, dass die halt, die haben ja ihr Banner bei größeren Personalien, ne, dass da die Beiträge nicht gelöscht werden, sondern dass dann halt ein Banner da drunter ist. Ja, hier, das ist aber nicht richtig. Wie bei Trump das ja mal gewesen ist.
Ja.
So, und ich glaube, wir müssen einfach hingehen und sagen, nee, das ist nicht richtig. Und wir haben Regeln und deshalb wird die Scheiße gelöscht. Damit sich sowas nicht weiter verbreitet. Weil das ist Krebs für die Gesellschaft.
Ja. Ja, definitiv, das stimmt. Ja, es ist halt wirklich schwierig. Also dieses Hü und Hopp und dieses Hin und Her ist schwierig.
Boah, jetzt sind wir selber politisch geworden. Meine Güte.
Ja. Naja, also, ich glaube, das hält sich noch im Rahmen, wie politisch wir jetzt waren. Politischer würde ich aber heute auch nicht mehr werden. Wir haben euch natürlich wieder alle Artikel unten in den Text hineingeworfen. Das heißt, ihr könnt alle Quellen nochmal selber angucken. Euch
gerne
eure eigene Meinung bilden.
Gerne auch einfach mal den Blogpost, der ist leider in Englisch, den Blogpost zu GitHub Copilot Workspace durchlesen und dann könnt ihr mir selber mal sagen, ob ihr glaubt, dass der von einem Menschen geschrieben ist oder nicht.
Ja. Ja. Mach das mal. Fänd ich auch lustig. Um zu gucken, was ihr dazu sagt. Ja, ich glaube, wir sind, also unsere Zeit ist gut. Und dann haben wir heute eine etwas längere News-Folge. Dafür aber sehr ausführlich, glaube ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Mir hat Spaß gemacht.
Ganz lieb. Mir auch. Schön, dass du wieder dabei warst. Und mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis hier hinten zugehört habt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.